herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Lake United Academy Podcast. Mir gegenüber, wie eigentlich so häufig, der Olsen. Und heute geht es darum, wir haben vor circa nicht einmal ganz einem Jahr eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Das sind mittlerweile 726 Leute mit dabei. Und da geht es um nämlich Folgendes. Dort werden Videos hineingestellt. Also da kann jeder einfach Videos von der Session hochladen und dann um Hilfestellung bitten, um ein Coaching eigentlich, um ein kostenloses Coaching. Und dann, Olsen, machst du das, schaust dir immer diese Videos an und antwortest dann mit einer Videoanalyse oder mit einer Textnachricht oder mit einer Sprachnachricht. So antwortest du da. Und da kommen doch viele Fragen über, wie springe ich besser, was mache ich an, was soll ich anders machen, etc. Und wir haben uns heute die vier häufigsten Fehler bei Sprüngen rausgesucht, oder?
Voll. Diese WhatsApp-Gruppe, die Penny wird dann in die Beschreibung diesen Link reingeben, wie du da rein kannst. Es sind nämlich schon über 700 drinnen. Bei 1000 ist Schluss von WhatsApp selber. Das heißt, jetzt können nur noch diese 300 Leute rein und dann wird die einfach voll sein. Und dort gibt's halt immer diese Analysen. Und es ist auch ganz cool, wenn du jetzt selber kein Video hast oder so, sondern einfach nur dieses Mitschauen, Mitlesen, lernst du irrsinnig viel, weil du dann siehst so, ah, okay, schau, das mache ich auch oder aha, auf das muss ich achten. Und da kriegt man halt ganz viel Know-how mit.
Voll.
Genau, und die vier häufigsten Fehler, die wir jetzt da sehen in diesen ganzen Videos, die bei uns jetzt geschickt worden, das sind so 70 bis 100 Videos, sind uns schon geschickt worden. Und da sieht man sehr oft dieselben Fehler. Das heißt, viele machen es gleich und lernen sich da oft Sachen ein. Und wenn du diese Habit brichst, dann kannst du halt voll schnell so einen Booster kriegen, wie du besser springst. Und zwar das häufigste, glaube ich, von allen Videos, die wir haben, ist, dass das Springen der Kite nicht über 12 gelenkt wird. Was heißt das? Ich fahre nach links, habe den Kite da unten stehen. Und jetzt lenke ich einfach nur von tief unten, so von, ich sag mal, von 9:30 rauf auf 11 in einer ziemlich schnellen Bewegung und ziehe gleichzeitig die Bar an. Und was passiert? Dann mache ich einfach nur so einen Rayleigh nach vorne, einfach einen Satz nach vorne, verlasse dadurch das Wasser, aber das wird dann als Springen empfunden. Und das Gefährliche ist ja, wie der Mensch lernt, wenn einmal was zu Erfolg geführt hat, wird diese Technik beibehalten. So hast du seit Kindheit an gelernt, wie Sachen funktionieren. Und du hast dir das Wasser verlassen und dann ist das für deinen Körper Springen und drum wird diese Technik, sieht man auch Leute, die schon ganz lang fahren und dann immer noch das machen und sich aber wundern, warum hänge ich immer bei diesen 3 Metern fest und komme irgendwie nicht höher. Nummer 2 sieht man auch bei, ich würde fast sagen, jedem zweiten Video, das uns geschickt wird, ist das vordere Bein. Und zwar ist das vordere Bein ganz wichtig, dass das gestreckt bleibt für den Absprung. Das heißt, vorher hast du diese L-Position, da kann die Penny auch noch das Video reingeben. Wie fahre ich richtig in der L-Position? Das heißt, vorne gestreckt und über das hintere Bein. Jetzt hilft es natürlich auch, wer Video zuschaut. Wir sind auch auf YouTube. Kann man das Ganze im Bild anschauen und auch auf Insta. Das heißt, vorne gestreckt und über das hintere Bein, über die Ferse kontrollierst du das Board und über das springst du ab. Das Problem ist jetzt, wenn du vorne anwinkelst das Bein, dann geht einfach dieser letzte Meter vor dem Absprung, geht eher Downwind. Du springst nach vorne ab. Und was du aber haben willst, ist, dass du wirklich so einen Nike-Swoosh, nennen es wir, der letzte Meter muss halt voll nach Luft gehen. Und so kriegst halt maximale Leinenspannung und kriegst dann diese Höhe zusammen.
Aber jetzt dann kommt oftmals die Frage, aber Kite-Lehrer XY hat gesagt, nicht das vordere Bein strecken, sondern leicht anwinkeln oder auch vom Fehler vorher den Schirm ruhig von tiefer runter hochreißen etc. Kann ja oftmals zu Verwirrung führen mit unterschiedlichen Meinungen, oder?
Genau. Ich würde auch so sagen, wenn mir komplett dein Progress, wenn mir das voll wurscht wäre, du wärst jetzt nur eine Woche da und ich möchte einfach nur, dass du nachher einschlagst bei mir, weil du hast das Wasser verlassen, würde ich genau diese Technik sagen, mach die und du wirst springen, gell? Und das ist dieses von unten irgendwie raufschießen, Bar anziehen, fertig, das war. Aber wenn du langfristig wirklich hoch, 10 Meter, 15 Meter hoch springen willst und auch richtig mal unterm Kite hängen willst, also du sagst, boah, jetzt habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt das Board auch anziehen, weil ich so viel Hangtime spüre, dann braucht es einfach eine andere Technik und da ist halt dann was anderes besser als diese Urlaubskite-Lehrer-Technik.
Ich würde auch sagen, dass unterschiedliche Bedingungen und unterschiedliche Sprunghöhen erfordern ja unterschiedliche Sachen. Oder es kommt darauf an, ob du jetzt mit 15 Knoten mit einem 12er springst zum Beispiel oder bei 30 Knoten und du bist aber schon auf 7 Meter, erfordern natürlich auch unterschiedliche Techniken. Und es gilt halt immer herauszufinden, was brauchen die Leute am aktuellen Level, und meistens geht es halt um Basic-Jump-Varianten, oder? Und das ist so diese saubere Grundtechnik, die du ja dann auch beibringst oder wir voll unterrichten, und alles, was dann in den noch mehr Pro- oder Expertenmodus geht oder so, bedarf dann wieder andere Sprungtechnik, oder so kann man es auch irgendwo sagen.
Voll. Es gibt halt viele Videos auf YouTube, und da muss ich halt auch unterscheiden, so was ist, für welches, an welches Level richtet sich das gerade. Wenn ich springen will, bringt mir dann dieses Pro-Video was, wo man sagt, okay, kurz entlasten vorher, Pre-Pop nochmal reinhacken. Natürlich springt man höher, aber erst wenn man ein gewisses Level hat, wenn ich sage, ich springe mit der ganz normalen Technik schon mal 10 Meter und will jetzt nochmal höher, dann kann man sich an dem bedienen, aber nicht von Anfang an sagen, ich probiere diese Pro-Technik, weil da komme ich am höchsten. So.
Ich habe oftmals auch schon so, weißt, so Preload-Pop gesagt, so dass voll einfach Windbereiche gibt, wo, wenn du diesen Preload-Pop machst, schenkst du einfach wirklich Meter her, oder? Der funktioniert in Oberpower-Windbereichen sehr gut, aber davor oder so ist einfach wirklich ein, du schenkst Sprunghöhe her.
Das ist Preload-Pop, das heißt, du fährst so auf der Kante dahin und kurz vor dem Springen entlastest du ein bisschen die Kante, gehst nach vorne, fährst sogar so ganz leicht Downwind und dann hackst nochmal rein, das heißt, dann legst dich nochmal zurück, und da ist halt du, es macht Sinn bei ganz viel Wind, weil du dann nochmal so diese Leinenspannung aufsparst, aber davor bei wenig Wind oder sowas, dann hast du einfach davor schon zu viel hergeschenkt, wo du nachher dann aber nichts mehr kriegst. Das ist aber das Gefährliche dran, weil es kommt so eine kleine Kraftspitze und du denkst, boah, mit diesem Preload-Pop ist richtig schnalzig hochgegangen. Aber in Wirklichkeit, wenn du die Kante sauber halten würdest und einfach nur diese Energie speichern und dann zurücklenken, würdest du deutlich höher kommen als vorher Downwind fahren und dann nochmal reinsteigen.
Voll. Fehler Nummer 3.
Fehler Nummer 3 ist einfach vor, sieht man auch ganz oft, vor einem Sprung zu schnell fahren. Und dann, was passiert, wenn ich immer denke, ich muss springen, geht nur über Geschwindigkeit. Wenn ich schnell fahre, habe ich die Bar anzogen. Und was passiert? Der Kite wandert tiefer rein ins Windfenster. Und wenn ich jetzt hochlenke, dann steht der Kite eher vor mir. Und jetzt geht der direkt vor mir nach oben. Und das Problem ist jetzt, ich kann ja dann die Kante nicht mehr halten, weil der Zug kerzengerade nach vorne kommt. Und was passiert dann? Dann schiebt man die Bar vor und dann wartet man, bis der irgendwann wieder mal oben ist, Richtung 12. Und wenn ich jetzt die Bar anziehe, kommt halt auch wieder gefährlich, diese kleine Kraftspitze, eine sehr dynamische. Aber das ist nur so ein Raufreißen und wieder runterfallen. Es ist nie so, dass ich sage, so lerne ich ja nachhaltig, würde ich so sagen, nachhaltig springen. Das heißt, nicht zu schnell fahren, und ich will immer, dass der Kite am Windfensterrand nach hinten fliegt. Ich möchte, dass der 12 oben passiert, damit ich irgendwie unter dem Kite hängen kann. Nicht, dass der vor mir nach oben geschossen wird und dass dieser Kraftpfeil eher nach vorne geht. Das will ich nicht. Das ist Nummer 3 vom häufigsten Fehler. Und dann sieht man auch noch was vom Timing, und zwar ist das zu spät wegspringen. Das heißt, man lenkt den Kite eigentlich gut oben drüber über 12, aber dann ist er schon über 12 drüber und erst dann springt man weg. Und dann kommt halt keine Flugkurve so mehr zustande, wo du sagst, du hebst ab, geht nach oben und geht wieder langsam runter.
Das ist sogar etwas, was, wo ich jetzt drauf gekommen bin, dass ich auch Verbesserungspotenzial hatte. Es fühlt sich immer so an, als würdest du quasi rechtzeitig wegspringen oder so. Aber ich habe mir das dann auch bei mir angeschaut. Henrik hat, glaube ich, ein Video von mir gemacht, und das war auch einfach ein Tick zu spät, und ich habe dann nochmal Höhe rausholen können, einfach weil ich den Absprung einfach ein bisschen früher gesetzt habe.
Voll. Videoanalyse ist ja auch was, wo man, das ist total Magie, wo wir selber ja noch oft urviel drauf kommen. Letztes Mal im Oman war das, habe ich einen Henrik gefilmt, der macht immer Kite-Loops nach rechts und hat jetzt für Kapstadt, wo es nur nach links ist auf die Welle, hat er angefangen trainieren, Kite-Loops nach links machen. Und das Spannende ist, beim nach links fahren verdreht er auf einmal das hintere Bein, das Knie so rein, und er hat das selber gar nicht gemerkt, dass er mal so wie so auf einem Race-Snowboard draufsteht. Und wenn man jetzt hinten draufdrückt, steht das Knie gar nicht über dem Pad, über dem Footstrap. Und jetzt kann er gar nicht so gut draufdrücken. Und das hat er jetzt auch gesehen durch die Videoanalyse, was man zum Beispiel auf unseren Camps ganz viel machen, wo man dann echt bei jedem Level noch urviel sieht oder jahrelang mit diesem Fehler sonst weiterfahren wird.
Voll. Was hältst du eigentlich von Sprüngen tracken, Woo und Surfer etc., wie sie alle heißen?
Ganz rausgezoomt finde ich es total spannend. wie ein Messdevice eine Sportart
ja.
verändert hat. Es ist einfach, es ist ein Ding, das etwas misst in der Höhe. Und zwar, man nennt das ja Woon oder Surfen, weiß ich nicht, was das ist. Gibt es einfach, um die Höhe am Scoreboard sozusagen zu erhöhen, wird während dem Sprung die Hand nochmal nach oben gestreckt, wo ja die Uhr, das Messdevice drauf ist. Und dann hast nachher am Leaderboard hast du einfach einen Meter höher. Die tatsächliche Höhe hat sich aber natürlich nicht geändert. Der Kopf ist am selben Ding, das Board ist am selben Ding. Ja, ist ganz spannend. Und dann gibt es noch das Woon. Und das, finde ich, sieht man ganz oft auf den Videos, wenn man sagt, wie komme ich höher, wie komme ich höher. Und das ist ein Wegspringen und dann so ein nach hinten lehnen, so eine Wippe und dadurch das Board hochholen. Und das macht halt auch wieder 70 Zentimeter mehr Höhe, aber nur für das Board. Das Board ist weiter rauf, deine de facto Sprunghöhe ist kein Stück höher worden. Und man hat halt so, es schaut nicht stylisch aus, du hast nachher beim Board runterschwingen, hast eine Pendelbewegung drinnen, die dir nicht hilft. Und drum
es ist, also ist man kann eigentlich fast sagen, dass dieses Messgerät diverse Sprungtechniken beeinflusst hat. Also gerade so was Woo anbelangt, das ist so ein Wegspringen und dann das Board nach oben schmeißen, das ist echt was, was beeinflusst. Und man muss sich das ja so vorstellen, dann hat man ja 100, 150, 200 Sprünge so gemacht mit dem Board nach oben und der Körper lernt sich das ja ein. Also selbst wenn du ohne Woo dann unterwegs wärst, hast du ja trotzdem diese Sprungtechnik drin und das bewirkt ja auch schon was vor dem Absprung, muss man schon auch mal sagen.
Voll. Genau, also ja.
Also ich finde es cool, oder weil du kannst natürlich alles irgendwo, macht Spaß ab und zu messen, aber man sollte sich dann nicht zu sehr versteifen.
Okay? Voll, am Ende geht es ja um Spaß, dieses du überwindest die Schwerkraft, kommst darauf und ob es jetzt 9,8 oder 10,1 sind, ist, es ist halt einfach nur ein Messwert, gell? Und du darfst jetzt nicht deine Session von 30 Zentimetern abhängig machen, ob es jetzt als toll bewertest oder sagst, ach, 10 ist schon wieder nicht geknackt.
Man muss auch sagen, Sprunghöhe ist ja auch dann in unterschiedlichen Bedingungen wirst du unterschiedlich hoch springen. Nicht. Das ist so. Das heißt, man sollte auch das, was man ja übt etc., auch dem aktuellen Wind und den Bedingungen anpassen. Oder es gibt so Windbereiche, da wirst du es nicht, da ist es nicht möglich, über 5 Meter zu springen. Ne? Also brauchst dann auch nicht anfangen mit Big Air Tricks etc., weil es einfach de facto nicht funktionieren wird. Lieber was anderes machen. Ne?
Voll. In so einem Windbereich gehen urschön Darkslides lernen mit einem großen Kite oder dass man sagt Backrolls, Grabs, gibt urviele schöne verschiedene Grabs, die man machen kann über so eine kleine Kickerwelle oder so. Da kann man richtig am Style arbeiten, das macht richtig was her.
Und jetzt ein Thema, was uns wirklich begleitet, auch bei den Kitecamps etc., brauche ich nach Sprüngen einen Landeloop?
Der Landeloop, brauche ich den nach Sprüngen? Du brauchst ihn nicht nach Sprüngen? Aber was man auch so in der Gruppe so ein bisschen ein Tenor gehört hat, der wird so als eigener Trick angesehen, den man sozusagen machen möchte oder erzwingen möchte. Und für uns oder so war irgendwie ein Landeloop immer eher ein Tool, ein Mittel, um den Kite wieder vorzuholen, wenn man diesen Kite unterpendelt nach einem sehr hohen Sprung. Und dann kann man so diesen Heli-Loop da oben drüber zaubern. Aber dass ich sage, bei egal welcher Sprunghöhe, bei 3 Metern hoch, ich ziehe einfach an und probiere irgendwie, dass der da oben herumdreht, dann platsche ich runter, aber ich nenne es dann Heli-Loop. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, keine Ahnung. Aber
es ist nicht zwingend erforderlich. Genau. Oder? Es ist ab einer gewissen Sprunghöhe macht es definitiv Sinn. Es würde aber auch ohne einen Heli-Loop zur Landung gehen. Oder wir sind früher, haben ja auch nicht immer Heli-Loops gemacht, sondern das ist dann, gibt es dann auch so Techniken, wo du den Kite am Windfensterrand nur noch runterlässt und nicht oben über dir drüber loops quasi, um zu landen. Aber es ist, wie du sagst, es wird so als eigener Trick gesehen, so Halse, Wände, Switch fahren, Basissprung, Next Step ist Heli-Loop.
Voll. Und dann ist auch noch was, wie ich am meisten die Sprunghöhe beeinflussen kann, ist halt diesen Komfortbereich in starken Wind erhöhen. Dass ich einmal mal sage, ich fühle mich auch wohl mit einem 2 Quadratmeter zu großen Kite bei 30 Knoten oder so draußen sein, weil sobald ich 30 Knoten habe, muss ich ja wahrscheinlich auch mal, sagen wir, 38 Knoten in dieser Session abfedern und dann hat es wieder 28 oder sowas. Und da brauche ich einfach manchmal ein bisschen zu großen Kite, dass ich richtig hohe Sprunghöhen zusammenkriege.
Also es geht einfach, glaube ich, darum jetzt gar nicht so, dass ihr einen Quadratmeter messen und es soll jetzt niemand rausgehen mit einem 14er Schirm bei 30 Knoten, aber einfach um dieses Ausbremsen und überpowered sein und out of the, nicht Komfortzone,
Aber einfach ausbremsen lernen und überpowered sein lernen.
Genau. Das heißt zum Beispiel auch, wenn ich richtig, richtig, richtig hoch will, dann wird es wahrscheinlich nur gehen, wenn mich am Strand dann auch jemand hält, sozusagen, dass so starker Wind ist, so groß gewählt halt, dass ich da wirklich auch nicht so ganz auf locker stehe, einfach nur. Gell?
Voll. Genau. Das waren die häufigsten Fehler und ein bisschen noch dazu, was so über Tracker und Wu-Sprungtechniken und Heliloops ist. Hast du noch etwas, was du jetzt sagen
Welchen
möchtest?
Welchen Kite bist du eigentlich am höchsten gesprungen in deinem Leben? Kannst du dich erinnern an den höchsten Sprung?
Ja, ist schwierig. Ich teile die Sprünge immer einen so einen Sprung in ein, wow, der Sprung ist hoch und ein, wow, what the fuck, der ist richtig hoch. Ich könnte mich jetzt nicht an den höchsten Sprung erinnern, wird aber wahrscheinlich in Cape Town wird's gewesen sein.
Mhm. Genau, und da war es ein Achter.
Mit der Kickerwelle natürlich. Genau. Ne? Cape Town sowieso der Ort, glaube ich, wo wir am höchsten springen und am einfachsten auch hochspringen. Cool. Nirgendwo sonst erlebst du diesen satten Wind, der so viel Kraft hat und so lofty ist, dass du einfach mit ganz Easykeit irgendwie zurück Bar anziehen und du hast da einfach mal locker 10 Meter, ohne dass du da viel Technik brauchst oder so. Der Wind macht das fast schon von alleine.
Mittlerweile finde ich ja, Sprunghöhe ist das eine, aber Sprungweite ist ja auch noch. Wenn Sprünge dann recht hoch werden, sagen wir alles, was so über 10 Meter, und dann werden die weit auch noch. Das finde ich ja gerade das Spannende, oder? Wenn du dann so zum Beispiel Sandy Jump machst oder sowas, ist nicht nur die Sprunghöhe irgendwie witzig und entscheidend, sondern auch, wie weit du fliegst.
Was ist Sandy Jump?
Sandy Jump ist, man kann es eine Vorstufe sagen zum Kite Loop. Du springst jetzt, wenn du nach rechts fährst, lenkst den Kite links zurück, springst weg. Und in dieser Aufwärtsbewegung, wo du noch hochfährst, schießt den Kite wieder auf die andere Seite nach rechts. Und dann hast du eben diesen Lefersatz. Und dann macht am Ende ein Heliloop oder ein Landeloop Sinn.
Genau, wenn man dann wird man wirklich drunter pendeln, genau. Und dann macht Sinn, diesen Kite wieder vorzuholen.
Und ist ein ist ein wahnsinnig lustiges Gefühl. Und dann wird's halt weit und kriegst nochmal so diesen Lefersatz.
Genau. Voll. Und was ich letztens in der Gruppe auch geschrieben habe, so, und ich kann es noch nicht so auf den Punkt bringen, aber ich würde auch nicht einfach immer springen, einfach nur, weil ich sage, so, jetzt in 4 Sekunden springe ich, sondern was ich ganz viel mache bei einer Session, hinspüren, wie ist der Wind. Und zwar nennt sich so ein bisschen, man spürt so manchmal beim Fahren so, boah, der Kite beißt an, da ist irgendwas, das ist so eine Böe, die so ein bisschen mehr drückt, und dann auch lenke ich eigentlich immer erst zurück und springe. Das heißt, ich sage nicht so, ja, ich will jetzt da vorne springen und Punkt komme, was wolle, sondern ich muss zuerst immer hinspüren und merken so, buh, da ist was. Und dann zurück, dann kommen halt die richtig schönen.
Es muss am Haken, muss so richtig sich der Druck aufbauen und du lehnst dich so rein. Und wenn es dieses Gefühl hast oder so, dann macht es Sinn, den Absprung zu setzen. Dieser Fokus voll auf dem Haken, Trapezhaken, da die Kraftübertragung spüren.
Voll. Der Evan Klein hat das mal in einem Podcast gesagt, er probiert ja auch den Hochsprungrekord zu brechen mit dem Flysurfer Era. Und er hat gesagt zum Beispiel, er beschreibt das so, dieses Anbeißen, da habe ich es das erste Mal von einem anderen auch gehört, dass er sagt, er hat so das Gefühl, wenn sich das Windfenster ein bisschen dreht, als würde der Wind sich plötzlich drehen, und so fühlt sich das an, dass er merkt so, boah, da beißt irgendwas rein, der Kite steht plötzlich in einer bisschen anderen Position, und wenn er dann zurücksendet, dann geht's halt richtig nach oben.
Sehr cool. Also, ich glaube, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man ergattert jetzt noch einer der letzten Plätze, kann man sagen, in einer WhatsApp-Video-Coaching-Gruppe, um sich Tipps und Tricks zu holen. Oder und kombiniert das Ganze mit einem schönen Urlaub in netter Atmosphäre und fahrt mit auf eins unserer Coaching-Camps. Genau.
Da geht halt in 7 Tagen richtig viel weiter. Da denke ich mir oft, wenn ich so Leute sehe, die schon urlang selber üben, und denke mir, investier einmal dieses Geld und du hast einfach, du sparst da 3 Jahre so selber herumdoktern und es wird irgendwie nichts. Und plötzlich hast du wieder so einen Skillboost, wo du auf einmal sagst, diese Ziele habe ich erreicht, jetzt kann ich schon die nächsten wieder mir holen, die viel höher sind. Cool. Einfach nur, weil man diese Basis jetzt sauber hat. So, ja.
Genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
Und bis bald.
Ciao.
Tschüss.